Traditionell.
Unkonventionell. Der Diversity Podcast.
Das Buchmesse Extra.
Hallo und willkommen zurück bei Traditionell Unkonventionell, eurem einzig wahren Diversity-Podcast. Der Blick in den Kalender zeigt es deutlich, es ist März. Wir in Leipzig wissen, das ist der sogenannte Buchmesse-Monat. Tausende Menschen kommen hier in unsere schöne Stadt, um sich über die aktuellen literarischen Highlights zu informieren. Leider fällt auch in diesem Jahr pandemiebedingt die Buchmesse aus, aber wir Leipzigerinnen wären nicht ein kreatives Völkchen, wenn wir nicht alternative Konzepte entwickelt hätten. Überall gibt's kleine Pop-up-Veranstaltungen rund um das Thema Literatur und Buch. Und wir, das Team der Stabstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie, wären nicht das beste Team der Welt, wenn auch wir uns nicht an diesem kreativen Prozess beteiligt hätten. Wir haben unseren Beitrag dazu, ein traditionell, unkonventionell Extra genannt. Der heutige Podcast widmet sich dem Thema Literatur. Und Literatur und Diversität, das wissen wir nicht erst seit unserem Podcast mit Charlotte Bauer, passt wie die Faust aufs Auge zusammen. Nein, da gibt's auch wahnsinnig viele kompetente Menschen, die man zu diesem Thema einladen kann. Leider hatten die alle heute keine Zeit und deshalb, laut Moderationsskript, es gibt viele kompetente Menschen zum Thema Diversität und Literatur, aber niemand ist so kompetent wie die Kollegin der Stabstelle. Und damit herzlich willkommen zu Traditionell Unkonventionell Extra.
Danke.
Guten Tag.
Hallo. Hast du schön auswendig gelernt.
Ja, das war ganz spontan und authentisch. Aber, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen, ich stelle Ihnen meine Power-Quadriga jetzt auch nochmal ein bisschen näher vor. Ich beginne von mir aus links. Sie ist normalerweise die Expertin für die Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses und wie man viele verschiedene Programmlinien miteinander und ineinander jongliert. Dorothee Ulrich. Hallo, schön, dass du da bist, Doro.
Hallo, danke für die Einladung.
Er geht normalerweise nicht gern freiwillig vor die Kamera und es gab ihn ein einziges Mal mit Nadja Kailuli zu sehen, als sie einfach ihr Handy draufgehalten hat. Er ist normalerweise besser bekannt als unser Podcast-Produzent Jan. Von Hause aus ist er Germanist und war der Meinung, er könnte was zum Thema Literatur zu sagen zu haben.
Hallo, ich lasse mich überraschen.
Und sie kennt ihr alle. Sie war die Literaturexpertin im vergangenen Jahr, als sie auch schon mal ein kleines Literaturspecial hatten. Sie ist nicht nur Mrs. Inklusion bei uns in der Stabstelle. Nein, sie hat auch heute ein wunderbares Buch für uns mitgebracht, über das wir reden werden. Hanna Ludwig.
Hallo, hallo.
Damit sind wir vollständig unser literarisches Power-Quartett. Und ich fange erstmal damit an, wie jedes Mal am Anfang. Wir stoßen erstmal zusammen an. Ich freue mich.
Sehr gute Idee.
Ja, Hanna, Stößchen?
Ich stöße gerne.
Von Ferne. Ja, auf uns und den Podcast. Wir sitzen zu weit auseinander, als dass es scheppern könnte, aber wir trinken alle.
Kling.
Ich kann verraten, dass alle bis auf Jan total aufgeregt sind.
Ich bin auch total aufgeregt. Ich habe das unten gemerkt, aber mal sehen.
Ja, weil das Schöne ist, dass die Folge heute ein bisschen anders ist. Es gibt keine Studie des Monats, es gibt keine Überraschungskategorie, jedenfalls keine, die die Redaktion vorbereitet hat, sondern ich durfte mir heute ganz viele Dinge ausdenken, wie das heute abläuft. Beim letzten Mal haben Hanna und ich ja verschiedene Bücher diskutiert, die unsere KollegInnen uns vorgeschlagen haben. Das war auch ganz toll. Wir haben dann überlegt, vielleicht kriegen wir es nochmal mit einem anderen Ansatz noch ein bisschen besser hin. Wir vier haben uns Bücher ausgesucht, die wir heute kurz vorstellen wollen und dann auch in Austausch darüber gehen wollen. Natürlich beschäftigt uns dann das Thema Diversität und Literatur auch ein bisschen. Und ich glaube, es gibt ein paar Überraschungen und ein paar Aufgaben für meine Gäste. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mal das zurückgeben darf, was die Redaktion mich in den bisherigen Folgen immer an Nerven gekostet hat. Von daher, es wird spannend. Und Jan darf es nicht rausschneiden. So, ihr Lieben, euch geht es noch gut, ja? Es will keiner irgendwie wegrennen und wegspringen, ja?
Geht so.
Ja. Okay, ich habe mir gedacht, das ist ja immer die Frage, wer stellt als erstes ein Buch vor? Ich habe dafür ganz einfach sozusagen Zettelchen gebaut und jeder von uns zieht jetzt einfach eine Nummer, ich ziehe auch als letzter. Und in der Reihenfolge beginnen wir dann mit den jeweiligen Buchpräsentationen.
Das finde ich sehr gut.
Ja, und ich
das
habe...
Das war tatsächlich auch meine Idee. Ich weiß nicht, ob ich dir das gesagt hatte.
Du hast mir das überhaupt nicht erzählt, weil ich möchte betonen...
Das schwimmen wir auf jeden Fall auf einer Ebene quasi, auf einer Wellenlänge.
Ja, wir sowieso. Ich bin ja auch froh, dass wir diesen... Warte, kommt mal, ich da muss noch mal ein Tatatata? Achso, genau, nein, es sind 4 Zettel. Ich habe gerade nur mit Entsetzen festgestellt, sind da doch nur 3. Genau. Ja.
Einfach rumgeben,
einfach ist rumgeben, wahrscheinlich am einfachsten. Ja, und nicht reingucken, einfach ziehen. Und wir öffnen aber gemeinsam. Ne?
Und also, da steht jetzt drin, wer als erstes das
da
Buch
forscht. Da stehen Nummern, 1 okay. bis 4.
Ja. Und machen wir das dann auch so, dass die Person dann zu dem nächsten Buch überleitet?
Ganz nö, das können okay. wir dann individuell, spontan okay. und so, also ich sozusagen, guck mal, warte mal. Danke, Hanna. So, jetzt packen wir alle mal aus und überlegen.
Oh Gott, ich bin aufgeregt.
Scheiße.
Ich bin nicht die Erste.
Ja, das bin ich wohl. Ich wollte die 4 sein.
Nummer 2.
Nummer 3. Nummer 4.
Okay, sehr gut. Also dann wissen wir, Georg, Jan, Doro, Hanna. Und das heißt auch, ich muss irgendwie sozusagen ja das Ganze prägen. Wir haben uns, liebe Zuhörerinnen, überlegt, dass wir das relativ frei machen. Jeder sagt so ein bisschen was zum Buch, hat die Möglichkeit, was vorzustellen, und wir tauschen uns dazu jeweils aus im Nachgang und dann gucken wir, wie es einfach so wie der Flow ist, dass wir ins Nächste kommen. Und ich habe aber nach jedem Gespräch auch sozusagen noch eine kleine Überraschungskategorie vorbereitet für euch, damit es nicht zu langweilig wird. Ja, Nummer 1, wie könnte es anders sein, bin ich? Da war die Schicksalsgöttin wohl mit mir.
Betretenes Schweigen.
Ja. Das schneiden.
Und wir schreiben so währenddessen so ein bisschen ein paar Fragen auf.
Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ne? Also ich meine, ich kann mir das auch ohne aufzuschreiben merken, einfach weil ich ja mit euch gebannt zuhöre und zuhöre. Genau. Also, ich habe folgendes Buch mitgebracht. Aminata Touré, Wir können mehr sein, die Macht der Vielfalt. Ich bin darauf gekommen, weil ich eigentlich das Buch, was Hanna heute vorstellen will, wollte. Und da ich mich aber gefreut habe, dass Hanna so ein großartiges Buch dann nachher vorstellen wird, habe ich mir in meinem Bücherschrank überlegt, was habe ich vor kurzem gelesen. Und es ist ganz interessant, Hanna, weil ich habe tatsächlich nach unserem ersten Podcast mir mal bewusst gemacht, wie weiß sozusagen meine eigene Bibliothek ist. Und ich bin ja auch jemand, der sehr gern und sehr viel liest. Und habe dann auch immer mal so ganz bewusst geguckt nach Autorinnen of Color, die mich auch sozusagen auch ansprechen, wo ich sage, das ist vielleicht auch thematisch interessant. Die Person, die dieses Buch geschrieben hat, Aminata Touré, ist mir von ferne schon bekannt gewesen, weil sie als ein Shootingstar, kann man so sagen, in der deutschen Politik ist, weil sie die erste afrodeutsche Vizepräsidentin eines deutschen Landtages ist. Und das ist ja in Deutschland leider noch immer was Besonderes. Und deshalb kannte ich sie aus dem, sagen wir mal, politischen Diskurs, politischen Kontext. Und als ich dann das Buch, ich glaube, ich habe Aminata Touré in einer Talkshow gesehen, die, ich denke, es war die NDR-Talkshow, da hat sie über ihr Buch, über ihre Erfahrung gesprochen, und dann habe ich mir das Buch gekauft und habe es sehr schnell durchgelesen, tatsächlich auch Kolleginnen empfohlen, weil das für mich ein total interessanter Ansatz war. Es war eine Autobiografie einer jungen Frau. Nichts Neues. Heutzutage glauben ja viele junge Leute in unserem Alter, auch Autobiografien schreiben zu können. Aber Aminata Touré.
Wie alt ist Aminata Touré nochmal?
Die ist 29, glaube ich. Ach, sie ist 92 geboren, ja, 96. Also sehr, sehr jung. Genau, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Sie ist 92 geflohen aus Mali. Mhm. Also wirklich eine sehr junge Politikerin. Ich habe auch ihre Biografie irgendwie ausgedruckt, aber ich glaube, das ist jetzt für mich gar nicht so wichtig, wann sie geboren ist, weil sie ist eine Durchstarterin. Sie hat wirklich da in ihrem Buch selber ihre Flucht, ihre Migrationsgeschichte, man könnte auch sagen, ihre Integrationsgeschichte mit ihrer politischen Karriere verbunden. Und da muss man dann auch wieder sagen, das ist so ein Ding, es gibt viele Bücher von PolitikerInnen, ja, und die sind nicht alle gut. Die von den meisten SozialdemokratInnen stehen in meiner Bücherwand zu Hause und kann ich nur sagen, sind nicht alle gut und lesenswert. Und ich würde auch sagen, in manchen Dingen ist das ein Buch wie viele politische Biografien anders. Aber sie verbindet es eben, ohne dabei anklagend zu sein. Und das fand ich immer sehr schön, mit ihren eigenen Erfahrungen als Person of Color in der deutschen Gesellschaft, welche Erfahrungen sie gemacht hat. Und hat das dann auch mit ihrer Geschichte bis zur Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtags verbunden. Und damit startet sie tatsächlich auch am Anfang, dass sie irgendwie beschreibt, wie man sich fühlt, als sie dann frisch gewählt wird, und dann geht sie dann auch zurück. Und ich fand auch das schon einen total schönen Einstieg, das Vorwort quasi endet mit: Ich war zur ersten afrodeutschen und jüngsten Vizepräsidentin in einem deutschen Parlament gewählt worden. Obwohl ich eigentlich sehr viel über diese Dinge nachdenke, hatte ich unterschätzt, wie viel es auch anderen Menschen bedeuten würde, mich an diesem Ort zu sehen. Und das war so, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Und ich habe das Buch, glaube ich, innerhalb von 2 Abenden irgendwie bei mir zu Hause auf der Couch während meines Urlaubs im Dezember durchgelesen und war natürlich nicht überrascht von den Vorurteilen, von den rassistischen Dingen, die sie selber erlebt hat. Sie ist in Flüchtlingsunterkunft aufgewachsen, berichtet dann auch von Wegzug in andere Viertel, hat Abitur gemacht, studiert. Es ist auch natürlich eine Lobeshymne ein bisschen für die Grüne Partei, welche positiven Erfahrungen sie dort gemacht hat, welche Offenheit sie dort wahrgenommen hat. Klammer auf, das würden wahrscheinlich auch andere Politikerinnen über ihre eigenen Parteien schreiben. Aber trotzdem hat sie das, finde ich, sehr authentisch geschildert. Sie hat auch vom Scheitern gesprochen, was so Kandidaturen, Listenplätze angeht und Ähnliches. Und das fand ich sehr cool. Das ist kein... Ich würde sagen, es ist kein Weltliteraturwerk. Ne? Das, glaube ich, den Anspruch kann man nicht haben. Aber es ist ein guter Einstieg, ich glaube, in das Thema Rassismus in Deutschland, auch in das Thema sozusagen Politik und Rassismus. Und nach wie vor haben wir ja viel zu wenig Diversität in der deutschen Parteienlandschaft. Ich weiß, bei der letzten Bundestagswahl war das ein großes Thema, dass der Bundestag so divers ist wie niemals zuvor. Was einfach nur bedeutet, wir haben ein paar jüngere Menschen in einigen Parteien, muss man ja auch wieder sagen, mit ein bisschen weniger nur deutschem Hintergrund, aber wir sind ja weit davon entfernt, im höchsten deutschen Parlament auch die Vielfalt unserer Gesellschaft zu repräsentieren. Und ich möchte eigentlich meine Vorstellung dieses tollen Buches so ein bisschen damit schließen, dass ich sozusagen die, wie ich finde, sehr bewegenden Einschnitte sozusagen im Buch, kurze Vorstellung daraus mache. Sie hat Schwestern, Aminata Touré, ihre Mutter ist eine sehr wichtige Person in ihrem Leben und sie hat tatsächlich ihrer Mutter die Gelegenheit gegeben, zu ihrem Buch beizutragen. Und das ist sowas, was ich total schön fand, weil sie dann gesagt hat, ihre Mutter hat auf Französisch geschrieben, weil die Familie kommt aus Mali, und hat das dann komplett so abgedruckt in französischer Originalsprache, aber daneben übersetzt in Deutsch. Und ihre Mutter thematisiert so ein bisschen in dem Briefcharakter sozusagen ihre eigenen Erfahrungen bei der Einwanderung nach Deutschland, bei der Integration hier bei uns, was so klappt und was nicht. Und da ist so eine kurze Stelle, die ich sehr... sehr krass fand, weil ich das gar nicht, also mir auch selber nochmal gezeigt hat, wie selektiv oder beziehungsweise auch wie diskriminierend die deutsche Gesellschaft sein kann bei Dingen, die, also zum Beispiel für indirekten oder unbewussten Rassismus, und das fand ich einfach so schön, deshalb, also schön im Sinne, dass es Emotionen bei mir ausgelöst hat, mir bewusst gemacht hat, deshalb habe ich es auch mitgebracht. Also Aminata Touré fängt an mit, sie leitet das Kapitel ein: Nachdem wir für dieses Kapitel über die Zeit und die Erfahrung gesprochen haben, habe ich meine Mutter gefragt, ob sie aus ihrer Perspektive etwas für dieses Buch aufschreiben möchte. Über die Stärke, die man zwangsläufig entwickeln muss, wenn man sich nicht brechen lassen möchte. Als schwarzes Kind, als migrantisches Kind, als schwarze Mutter, als migrantischer Elternteil. Ich möchte ihre Worte hier nicht zusammenfassen, sie stehen auf den nächsten Seiten. Und dann kommt auf mehreren Seiten tatsächlich diese...
Französische Fassung.
Und Französisch und Deutsch gegenüberstehende Fassung und im Herzen des migrantischen Lebens überschrieben. Und das ist so schön, wenn sie da durchgeht. Und sie beschreibt dann eine Situation, die, wie gesagt, das war für mich sehr krass, weil es so ein typisches Beispiel wahrscheinlich ist. Ich erinnere mich daran, wie eine meiner Töchter, die damals Studentin war, mich bei meiner Arbeitsstelle besuchte und mehrere KollegInnen erstaunt davon waren, dass ich Mutter eines normalen Kindes sein könnte. Ich kenne unzählige solcher Geschichten, etwa von einer anderen Migrantin aus Afrika, die mir von der Sprachlosigkeit ihrer Chefin erzählte, als diese hörte, dass ihre Tochter einen Realschulabschluss gemacht hätte. Und eine andere aus dem Nahen Osten berichtete mir von der Feindseligkeit, die sie an ihrem Arbeitsplatz erlebte, nachdem bekannt worden war, dass ihre beiden Kinder ihr Abitur gemacht hatten. Diese Beispiele zeigen, wie weit, jetzt muss ich umblättern, unterschätzt werden reicht. Es handelt sich nicht um Einzelfälle. Und das ist so ein Beispiel, wo ich denke so, wow, das haben wir wahrscheinlich auch alle schon erlebt, aber es geht da um ein ganz normales Ding. Die Kinder kommen auf die Arbeitsstelle, die Kinder haben einen Bildungsabschluss und das zeigt was Menschen, die eben nicht so vermeintlich weiß und deutsch aussehen und hier vermeintlich hier aufgewachsen sind, was sie dann einfach schon für Stereotype, was wir selber als Gesellschaft für Stereotype haben. Und das darf fand ich krass. So. Ja, genau. Also das, genau, Hanna, sozusagen, das ist sozusagen einfach vielleicht die Überleitung noch dazu, weil das hat mich auch so ein bisschen bewegt und weil du arbeitest hier auch schon eine Weile und da war da natürlich auch die Frage, hast du, also ich vermute mal, du hast auch ähnliche Erfahrungen gemacht.
Also witzigerweise oder interessanterweise wollte ich dich jetzt fragen, einmal von wann die Mutter jetzt geschrieben hatte, also wie alt, also in welcher Zeit das quasi spielte und deine Einschätzung, was du denkst als Gleichstellungsbeauftragter und möglicherweise auch, ne, wie viele Beratungssituationen du hattest, die sich genau um dieses Thema vielleicht auch drehen, ob sich da jetzt was gebessert oder verändert hätte.
Das Buch ist relativ frisch erschienen, das ist tatsächlich aus dem Jahr
aber 20. Aber die Situation quasi, die 20, ist ja schon 20, ein bisschen 20, älter.
21, die zweite Auflage ist das, aus der ich vorgetragen habe. Die Situation ist sozusagen, die Mutter schreibt aus ihrem Leben. Und genau. Das ist sozusagen gar nicht 10 Jahre her oder so. Es wird nicht genauer benannt, wann das war.
Ah, ja.
Aber sie beschreibt mehrere immer wieder aufkommende Situationen. Und Aminata beschreibt es auch in ihrer eigenen Biografie, dass immer wieder solche Situationen des unbewussten, impliziten Rassismus sind, weil sie geprägt sind von Stereotypen und Vorurteilen. Ja? Personen, die nicht weiß aussehen, machen doch kein Abitur, die haben ja keinen Schulabschluss, die leben von Grundsicherung und arbeiten nicht. Ja? Das sind so die dahinterstehenden Stereotype. Und zur Perspektive Gleichstellung muss man sagen, dass das Thema Antirassismus bisher ja gar nicht groß auf dem Schirm war und wir uns auch als Universität, als Hochschule erst diesem Feld überhaupt nähern. Liegt auch daran vielleicht, dass wir in Sachsen, in Leipzig sehr wenige oder aus meiner Perspektive verhältnismäßig wenige Person of Color hier haben, die studieren. Wenn die dann mal kommen, dann berichten sie auch von ähnlichen Erfahrungen, klar. Aber es hat mich an dem Buch schon nochmal beschäftigt, weil ich glaube, dass das sehr alltäglich ist. Und vielleicht auch sogar in dem Kreis, in dem ich aufgewachsen bin, so Ostsachsen, östlich von Dresden so ein bisschen, ja, wo du dann noch sehr hohe Ergebnisse einer bestimmten Partei hast, sehr viel rassistische Vorfälle und so. Und dann denken die Leute einfach so, es geht gar nicht um den Menschen, sondern es geht einfach um die Hautfarbe und dann Stempel. Muss doof sein, muss faul sein.
Safe.
Ne? Ja. Spricht kein Deutsch, keine Ahnung.
Ja. Also es gibt ja auch, der Afrozensus ist ja rausgekommen letztes Jahr und da ging es ja auch, also es war quasi eine bundesweite Erhebung um Lebensrealitäten von schwarzen Menschen oder migrantischen Menschen in Deutschland halt zu erfassen und quasi irgendwie mit Zahlen zu belegen, dass es halt noch Diskriminierung, Rassismus gibt in der Gesellschaft voll. Also ich persönlich habe durchaus auch sowas gehört wie, oder so ein Erstaunen mit, du kannst gut Deutsch sprechen und sowas, wo ich mir denke, gut, ich bin ja aufgewachsen, wäre gut, wenn ich gut Deutsch sprechen könnte. Aber genau, also das ist schon echt auf jeden Fall schade, dass man sich gerade noch langsam annähert, wo es doch so ein Thema ist, was halt schon seit Jahrzehnten irgendwie bekannt ist und wo auch schwarze Menschen irgendwie laut werden und sagen, Leute, wir müssen da mal was machen. Hier gibt's rassistische Strukturen in jeglicher Institution innerhalb der ganzen Gesellschaft und wir werden auch nicht ordentlich geschützt von der Seite, was weiß ich. Ja, also gut, ich sag mal so, lieber langsam annähern als gar nicht annähern, aber es wäre schon gut, wenn es ein bisschen schneller gehen würde.
Was bedeutet denn so ein Mensch wie Aminata Touré als Vorbild für dich, wenn die so Vizepräsidentin eines Landtags wird, ist das für dich was Wichtiges oder ein richtiger Schritt? Oder sagst du, das ist eigentlich so ein Alibi?
Selbst wenn es ein Alibi wäre für die Partei zum Beispiel, so im Sinne von, hey, schaut mal, wir sind total divers aufgestellt, ist es trotzdem wichtig und eine gute, also für mich schon ein Vorbild und vor allen Dingen auch wichtig, um so schwarze Personen, ne, sichtbar zu machen und möglicherweise ja irgendwie jungen schwarzen Frauen oder Mädchen quasi die zu zeigen, wohin man kommen kann, auch als Frau und auch als schwarze Person und so weiter. Also von daher als Vorbild mega wichtig, auch wenn es nur quasi die Quote erfüllen soll oder sowas. Im Grunde genommen, ja, finde ich mega spannend. Ich finde es auch spannend, die Frage, ob sie sich selbst als Vorbild sieht. also ob das im Buch tatsächlich...
Sie thematisiert es, dass sie da sozusagen gar nicht so bewusst war. Und jetzt weiß sie es aber durch die Reaktion auf ihre Wahl als Vizepräsidentin. Ja. Sie ist ja auch, was ich total spannend finde, mittlerweile auch Spitzenkandidatin für die nächste Landtagswahl. Deshalb können wir sie momentan nicht einladen. Aber es wäre auch so ein Wunsch, mal mit ihr über nicht nur das Buch, sondern auch ihre Erfahrung zu sprechen. Aber ich glaube, das hat sie ein bisschen überrascht. Aber sozusagen, sie weiß es mittlerweile und sie thematisiert es auch.
Ja.
Wie ist das bei euch? Habt ihr sozusagen, würdet ihr so ein Buch lesen? Braucht solche Bücher? Habt ihr solche Bücher? Wie weiß es euer Bücherregal? Eine ganze Menge Fragen über Fragen, aber ihr schweigt die ganze Zeit so bedächtig.
Ich muss zugeben, mein Bücherregal ist auch ziemlich weiß, aber ich hätte großes Interesse, solche Bücher zu lesen. Und ich habe mich auch gefragt, wie viel Vorbildfunktion solche Bücher haben. Ne? Und die Frage ist aber dann auch paradoxerweise, muss es erst so Bücher geben, damit eine Vorbildfunktion entsteht? Ja? Also wie paradox es ist in einer Gesellschaft, dass wir erst Lesematerial benötigen oder auch Videomaterial, um zu reflektieren, dass wir vielleicht Vorbilder haben, die nicht weiß sind. Ne? Das ist auch so ein Punkt, wo wir uns vielleicht mal selber an den Kopf fassen sollten und überlegen, also jetzt mal dahingestellt, wie gut das geschrieben ist, ja, und was sie auch für einen Stellenwert jetzt auch in der Politik hat. Einfach mal zu sagen, braucht es das, um uns zu reflektieren, um zu sagen, hier, alle sind gleichwertig, können gleichwertig in die Politik gehen, in sonstige Berufe. Ich brauche eigentlich kein Vorbild, um das meinen Kindern oder auch sonstigen Personen nahe zu bringen.
Und die Frage ist, lesen solche Bücher nur die Leute, die ohnehin dafür sensibilisiert sind?
Ganz genau.
Erreichst du die richtigen?
Richtig.
Zur Frage, wie weiß mein Bücherregal ist, ich kann mich da nur anschließen. Leider ist es auf jeden Fall viel zu weiß und vermutlich auch viel zu männlich geprägt. Ich habe tatsächlich noch nicht durchgezählt, obwohl man das hin und wieder immer mal machen sollte, um das zu kontrollieren.
Du hast ja Germanistik studiert. War das Thema Diversität bei den Texten, die ihr gelesen habt, bei den AutorInnen mal, spielte das eine Rolle? Weil es gibt bei uns an der Uni immer mal studentische Initiativen, die das kritisieren. Zu wenige Autorinnen, zu wenige AutorInnen of Color. Wie war das bei dir? Wurde das reflektiert oder wurde das so hingenommen, dass man Goethe, Schiller, keine Ahnung was liest?
Also die Kritik ist auf jeden Fall gerechtfertigt, weil Germanistik ist halt ein sehr altbackenes Fach im Grunde, was sich halt sehr gerne immer wieder reproduziert mit, wie du sagst, Goethe und Schiller. Und die Leute, die sich damit halt auseinandersetzen, sind halt im Grunde auch irgendwie alte, weiße Männer. Und auch wenn man sagen kann, dass der Frauenanteil in der Germanistik zum vergleichsweise hoch ist, also ich glaube...
Jetzt bei den Studentinnen oder ProfessorInnen?
Bei den Studierenden auf jeden Fall. Ist der Frauenanteil höher, hängt vermutlich auch mit dem Lehramtsstudium zusammen, wo viele Leute halt einfach auf Lehramt studieren und da die Geschlechterquote auch nochmal eine andere ist. Da kommen wir dann wieder so in die Leaky Pipeline, irgendwann hört das so auf, die Studentinnen machen dann nicht weiter, promovieren nicht, geschweige denn schreiben eine Habil. Von daher kann da auch gar nicht so viel weibliche Forschung nachkommen. Tatsächlich muss ich aber in meinem Studium sagen, ich habe auch nichts davon mitbekommen, dass Kritik geübt wurde. Ich muss mir selbst auch eingestehen, ich selbst war da jetzt nicht unbedingt reflektiert genug, um zu sagen, Leute, braucht ihr jetzt noch den letzten Text von einem Ulrich Schmidt oder wie auch immer sie alle heißen? Ich kann nur hoffen, dass sich dieser Studentinnenanteil, der relativ hoch ist, irgendwann halt überträgt, dass es halt weitergeht und die Forschung dementsprechend auch in der Literaturwissenschaft zumindest.
Ich glaube, es braucht auch mutige Wissenschaftlerinnen, die das auch nochmal thematisieren, weil ich habe bei mir im historischen Seminar eine Professorin gehabt, die noch nicht mal eine ordentliche Professorin war, sondern außerplanmäßige, die hatte immer feministische Themen, aber das war die absolute Ausnahme. Ansonsten galt da so ein bisschen das Treitschgewort, Männer machen Geschichte und das ist halt echt Mist. Und dann traut man sich auch gar nicht so Gender-Themen überhaupt zu machen. Das wird ja immer sehr, sehr negativ gesehen.
Oder wenn es dann soweit ist und die Personen promovieren in der Germanistik zum Beispiel, dass sie dann Themen haben, die auch irgendwas, eine Reflexion über Kleist oder so ist. Ne? Also das heißt, die sind dann doch auch wieder sehr geprägt in der alten Schule. So ist zumindest das, was ich jetzt gerade auch mit den Teamlinien wahrnehme.
Ist das für euch eine Kaufentscheidung? Also wenn ihr jetzt ein Buch, also jetzt ganz ehrlich, unter uns Betschwestern, wir sind ja quasi ganz
privat. Es wird ja auch nicht veröffentlicht,
wir können das auch ausschneiden. Wenn wir in den Buchhandel geht, wir kaufen ja alle im lokalen Buchhandel und niemals bei Online-Buchhändlern, guckt ihr dann so, dass okay, nee, ich kann jetzt nicht schon wieder das Buch von dem Macker kaufen, jetzt mal ganz ehrlich?
Nee, tatsächlich gucke ich da gar nicht drauf. Ich gucke drauf, wie das Cover ist und dann drehe ich schon um. Und ob es jetzt ein Mann oder eine Frau oder wer auch immer das geschrieben hat, darauf achte ich im Moment gar nicht. Die Story muss mich catchen. Und das ist ganz unabhängig davon, tatsächlich, wer das geschrieben hat. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
Bei mir ist das schon so. Also ich kaufe aber jetzt auch nicht Bücher, weil ich halt so extrem viel und gerne lese, sondern eher so, weil ich mal in einem Podcast gehört habe, ne, das ist ein super Buch von einer schwarzen Frau oder von einer Frau und so weiter. Also und dann hat mich das Thema halt eh gecatcht. Und unabhängig davon, wie das Buch geschrieben ist oder wie das Cover aussieht, kaufe ich mir dann dieses Buch, ja, mit dem Vorsatz, das dann irgendwann mal zu lesen, aber dementsprechend schon eher nach, was sind die Themen, die mich selber berühren. Und das sind dann schon eben Feminismus und Antirassismus und genau.
Aber ist das nicht genau die These, dass du das auch vielleicht aus erst so einem Themenbezug dir die Bücher aussuchst, aber auch aus so einer Empowerment-Support-Perspektive, obwohl du die gar nicht liest. Und damit
aber ich hab sie bei mir zu Hause
aber du hast
stehen.
Sie bezahlt und damit hast du Autorinnen of Color im Zweifelsfall
auch,
unterstützt.
Genau,
ne? Aber es ist ja eigentlich also Mist. Weil die AutorInnen dann die Leute erreichen, im Zweifelsfall, wenn sie das thematisieren.
Die das sowieso.
Kann ja auch eine Romanautorin oder ähnlich sein, die sowieso da schon drin sind.
Ja, oder, also ich hab einen Kumpel, der ist in vielen Themen nicht ganz so extrem wie ich vielleicht sozusagen. Und wir haben so einen Deal, oder ich habe ihm den Deal eigentlich mehr oder weniger aufgezwungen, nämlich ich schenke ihm zu seinem Geburtstag die Ausleihe eines Buches, was ich denke, was er mal lesen müsste.
Okay.
So, damit habe ich das Buch gekauft und denke mir, ja, okay, hier geht's um Rassismus in der Gesellschaft. Ich finde, du solltest da schon nochmal reinlesen und dann, weil ich es ja selber auch wieder zurückhaben will, leihe ich ihm das aus und dann liest er sich's durch und dann diskutieren wir kurz drüber oder auch nicht und dann kriege ich es wieder zurück.
Und du hast die Bücher vorher alle gelesen oder tust du nur so, als ob du gelesen hast?
Nein, also ich habe tatsächlich, ein Buch habe ich ihm neulich mal geschenkt, das hatte ich noch nicht gelesen, aber ich dachte, es ist jetzt...
Also du hast ihm die Ausleihe geschenkt, du schenkst ihm
genau,
das nicht.
Genau, ich schenke ihm die Ausleihe der Bücher, wo ich denke, er sollte die mal lesen. Und das Coole ist aber, dass er sie auch liest, also einfach, weil er merkt, okay, Hannah, ist das Thema wichtig, ich lese mich jetzt mal da rein. Auch wenn wir hinterher dann trotzdem nicht d'accord sind oder irgendwie, ne? Irgendwie unsere Meinungen auseinandergehen, aber ich finde das voll in Ordnung. So kann man es halt auch machen, ne? Du kaufst die dann zwar, aber du.
Ja, aber ich verleihe nicht gerne Bücher, halt, weil das sind ja meine. Aber es ist ja ein total cooler Ansatz und ich finde es auch ein total schönes Geschenk. Das Problem ist, wenn du mir das schenken würdest, würdest du die Bücher nie wiederkriegen, weil du weißt, ich gebe die Bücher nicht mehr. Oh. Sie sind dann weggekommen. Jan, Kaufentscheidung, weil du sagst, mein Bücherregal muss ich diversifizieren oder wonach suchst du Bücher aus?
Bin ich auch wieder voll bei dir. Ich gehe durch einen Buchladen, ich lasse mich vom Cover inspirieren, dann lese ich mir den Klappentext durch, der natürlich total gut geschrieben ist und das klingt dann nach was ich unbedingt haben will. Stell dann wieder fest, okay, da haben echt gute Leute am Klappentext gesessen. So gut ist das Buch eigentlich nicht, aber es sieht schön aus. Aber die Frage nach, wer ist der Autor, wer ist die Autorin, stellt sich für mich eigentlich auch nicht.
Okay, solltest du das?
Im Großen und Ganzen auf die Gesellschaft geblickt, sollte es das vermutlich schon. Für mich als Individuum, das ein Buch sucht, was mich unterhält, nee. Also das ist jetzt eine komplett egoistische Aussage, aber für die Gesellschaft ist es natürlich gut, darauf zu achten. Für mich persönlich kaufe ich den Inhalt. So. Ja. Mhm.
Dann würde ich sagen, du hast jetzt ein Buch, was du dir unbedingt kaufen solltest, Aminata Touré. Wir können mehr sein und das war die Buchvorstellung Nummer 1 in unserem Literatur-Podcast Traditionell Unkonventionell Special.
Das Buchmesse extra.
Die zweite Nummer hat ja Jan gezogen, was irgendwie merkwürdig ist, dass die Männer zuerst reden, aber so ist es bei der Glücksgemeinschaft.
Das ist so typisch Gesellschaft, oder?
Ja, so krass, ne? Das ist die Schicksalsgöttin. Deshalb habe ich jetzt eine Überraschungskategorie eingefügt, weil wir jedes Mal, wenn jemand von uns durch ist, haben wir nochmal eine kleine Überraschungskategorie, damit die Männer nicht direkt reden. Das muss ich noch raussuchen, weil es gibt eine gewisse Dramaturgie.
Ich würde meine Nummer übrigens auch bereit
nee, das
tauschen.
Man darf dem Schicksal nicht dazwischen kommen.
Frauenpower am Ende. Genau.
Ist auch gut, das ist so das Schlusswort gut. Zu ja. haben, ist auch eigentlich
ich finde
gut.
auch.
Raschel.
Hört sich ja Jan,
da du als Nächster dran bist, darfst du auch die erste Aufgabe vorlesen, der ihr drei euch stellen müsst.
Wir drei? Ja. Kollektiv?
Ja.
Oh, ich bin mega aufgeregt.
Die erste ist immer die harmloseste.
Knister, knister, knister. Literatur bildet, Ausrufezeichen. Sicherlich kennt es jeder und jede, man liest ein Buch in einer bestimmten Situation, verbindet dann dieses Buch ein Leben lang mit dieser speziellen Situation. Berichtet von einer solchen Situation und tauscht euch dazu aus. Kommt ganz schön oft Situation vor, ne? Also literarisch würde ich sagen.
Ja, aber lenkst du davon ab, dass dir keine solche Situation einfällt? Wir machen keine Schnittpause. Doro.
Also ich kann wirklich anfangen und ich muss sagen, das ist in meiner Jugend gewesen und ich bin jetzt eindeutig kitschig. Und es ist auch okay, ich stehe dazu. In meiner Jugend habe ich Twilight gelesen. Oh. Und zwar alle vier Bücher. Und ich war hingerissen von dieser Liebesgeschichte zwischen Edward und Bella. Und es hat mich fasziniert, wie tief so eine Liebe gehen kann zwischen einem Vampir und einem Mensch. Und es ist tatsächlich heute noch so, wenn ich denke, oh, ich glaube, ich brauche unfassbar kitschige Romantik, dass ich Twilight rausnehme. Steht mal im Regal, ich habe noch richtig diese, also nicht die, die weichen Einbände, sondern richtig so dieses feste Cover und dann hole ich die raus und denke, ich glaube, ich brauche jetzt einfach Edward und Bella und ich stehe da wirklich zu. Romantik pur und mir geht es danach viel besser. Das ist meine Geschichte.
Ich schließe mich dem mal an, sonst kommst du mir vielleicht zuvor, nämlich Harry Potter. Das war so der Klassiker, dass ich das immer zu Weihnachten bekommen habe und dann innerhalb der nächsten zwei Tage gelesen habe. Und ich lag wirklich nur im Bett oder habe ich in meinem Zimmer aufgehalten und das richtig gesuchtet. Nach zwei Tagen war das vorbei, also richtige Wälzer. Und dann musste ich wieder ein Jahr warten, bis das nächste Buch kommt. Und naja, eine Zeit lang hat mich das immer noch wieder zurückversetzt in diese kindliche, also Erinnerung. Mittlerweile höre ich Harry Potter als Hörbuch halt hoch und runter. Es ist, weißt du, bin ich mit dem Teil 7 zu Ende, fange ich wieder bei Teil 1 an und das hat sich so ein bisschen verwaschen, aber wenn ich so drüber nachdenke, wäre es das vielleicht.
Jetzt bist du mir natürlich zu fragen. Harry Potter, klar, ich weiß nicht, wie oft ich den dritten Teil allein gelesen habe. Es war unglaublich oft, allein in einem Urlaub, wo ich eigentlich nur das Buch mit hatte. Ansonsten, und das ist jetzt, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, habe ich ein Buch mit, weil ich heute vorstellen will, was ich vergleichsweise häufig gelesen habe, einfach weil ich mich während meines Studiums oder im Bachelor und im Master sehr häufig damit auseinandergesetzt habe. Genau, deswegen hat mich dieses Buch einfach über eine sehr lange Zeit hinweg irgendwie begleitet.
Okay, aber wir kommen jetzt gleich erst nochmal zu deinem Buch. Ich finde es total interessant, dass ihr beide Harry Potter genannt habt, Twilight. Das sind auch so sehr mainstreamige Bücher. Ich muss an der Stelle sagen, Twilight habe ich nie gesehen. Ich habe vor kurzem erst mit Anni, kennt ihr, ja, die Filme gesehen und musste mit Entsetzen feststellen, dass die mir zu kitschig sind. Aber das hat, alles hat so seine Zeit. Ich würde gerne mal fragen, darf man heute noch Harry Potter lesen oder sehen, nach den Sprüchen, die J.K. Rowling immer mal so raushaut? Weil wir sind ja hier in der Stabstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie.
Ja.
Das ist immer die Frage, die gestellt wird. Kann man Werk und Autorin zusammendenken oder nicht? Das ist eine Cancel Culture, schwierig. Ich würde jetzt aber einfach mal pauschal sagen, ja, kann man schon lesen, weil es einfach eine gute Geschichte ist. Schade, was J.K. Rowling irgendwie für Aussagen getätigt hat. Aber die Geschichte ist und bleibt natürlich eine echt gute, mit der wir ja, wir in unserer Generation halt relativ viel mit verbinden.
Und es kommt aufs Gefühl an, was das auslöst in einem, ne? Was man damit verbindet. Das ist ja doch die Kindheit, die Jugend, zumindest bei uns, so würde ich jetzt mal sagen. Und immer wenn man das sieht oder liest oder hört, taucht man wieder ein in diese Welt. Und ich meine, wir sind ehrlich, es gibt jetzt auch noch immer Leute, die das zu Fasching gerne anziehen, ne? Solche Kostüme und sich da hineinversetzen.
Kenn ich niemanden. Also,
ich würde sagen, das ist einfach noch so allgegenwärtig. Es gibt Harry Potter Kalender, es gibt Harry Potter ja, alles mögliche, Seifen, Spiele, es gibt alles davon mittlerweile. Und ich glaube, wenn es nicht so ein Bedarf wäre und nicht so interessant für die Menschen, sich da rein zu versetzen in diese Zauberwelt, dann wäre der Hype nicht so hoch.
Siehst du auch so, oder?
Voll. Ich wollte nur sagen, man sollte es aber vielleicht auch nochmal so, wenn man das den Kindern vorliest zum Beispiel, vielleicht nochmal so ein bisschen kritisch begleiten, weil in der Story, die ist zwar cool, aber ist im Sinne von weiblichen Vorbildern ist es auch eher mau. Also es gibt halt eine einzige weibliche, also ein einziges weibliches Vorbild und das ist Hermine und auch sie ist halt eher so extrem uncool und sehr strebsam und das war es dann aber auch.
Und das, obwohl es von einer Autorin ist, ne?
Also genau. Man,
aber was ich wirklich auch sagen muss, also erstmal, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man schon diese fantastische Welt, und ich meine, heutzutage muss man ja froh sein, wenn Kinder überhaupt lesen, ja, das ist so. Und es ist einfach eine komplett eigene Welt, in die man da entführt wird. Und das ist was Schönes. Aber trotzdem finde ich das super wichtig, dass man sich als Erwachsener dann bewusst ist, da gibt es das Werk, was sicherlich wie alle Werke immer im Kontext der Zeit zu sehen sind und auch mal immer kritisch reflektiert werden können, aber auch aus Äußerungen einer Autorin, die aus meiner Perspektive durchaus schwierig sind, also sehr schwierig sogar. Aber das soll ja hier kein Harry Potter Podcast werden. Das machen wir in den Take-Outs, da machen wir ein Special mit Jürgen Ronthaler dazu, da freue ich mich sehr drauf. Jetzt geht's um Jan. Jan, dein, also erstmal danke für eure Literaturerlebnisse, das war die leichteste der drei Überraschungskategorien. ihr werdet heute noch einiges erleben, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen. Jan, als Podcast-Produzent bist du eher der Mann für Video und manchmal für Audio. Und jetzt darfst du uns etwas aus Papier vorstellen.
Genau, ich habe mitgebracht Sarah Kuttners Debütroman Mängelexemplar. Wer es jetzt nicht sieht, hier sind extrem viele Klebis drin. Georg hat vorhin gefragt, ob das alle Stellen sind, die ich vorlese.
Also das komplette Buch.
Ja, werde ich. Nein, natürlich nicht. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe mich mit diesem Buch viel während meines Studiums beschäftigt. Deswegen, also zuletzt in meiner Masterarbeit, deswegen sind hier noch so viele Klebis drin. Warum da die Klebis drin sind, dazu kann ich gleich nochmal genauer darauf eingehen. Kurz zu Sarah Kuttner, Viva und MTV-Moderatorin, popkulturelle Galionsfigur fast schon so während meiner Jugend auf jeden Fall, hat zahlreiche und diverse Fernsehformate moderiert, Kolumnen geschrieben, Bücher geschrieben, mittlerweile 4, hat sich jetzt ein bisschen aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Genau, das Buch Mängelexemplar ist 2009 erschienen. Es geht darum, es geht in dem Buch um Caro Herrmann, eine junge Frau, 27 Jahre, ist depressiv geworden. Wir begleiten Caro Herrmann quasi auf ihrer Reise, quasi vom absoluten Tiefpunkt zu tieferen Tiefpunkten hin zu einem besseren Ort, beziehungsweise eine einjährige quasi Besserungsgeschichte. So begleiten wir Caro quasi. Warum mich dieses Buch jetzt so fasziniert, ist nicht unbedingt deswegen, weil es ein literarischer Leuchtturm der Gegenwartsliteratur ist quasi. Es ist ein Buch, was man leicht und schnell weglesen kann. Ich habe es aber damals gewählt für meine Masterarbeit, in der ich mich mit Depressionsmetaphern in der Gegenwartsliteratur von Autorinnen beschäftigt habe. Davor habe ich mich mit dem Buch beschäftigt, weil ich Geschlechterunterschiede in der Manifestation von Depressionssymptomatiken beschäftigt habe und wie die in der Literatur dargestellt werden. Das war übrigens ein Seminar bei Ilse Nagelschmidt in der feministischen Literaturwissenschaft an der Uni Leipzig.
Damals warst du also reflektierter als heute?
Vielleicht jung, studentisch und idealistisch. Genau, ich habe mich auf jeden Fall mit diesem Buch beschäftigt, weil es um Depressionsmetaphern ging. So, und das ist, glaube ich, ganz spannend, einfach nochmal die sprachliche Komponente mit reinzubringen. Denn so wie wir unser Sprechen und unser Denken konstruieren, konstruieren wir es mit Bildern. Emotionen sind schwer in Worte zu fassen. Es gibt selten eine direkt benennende Sprache, deswegen bedienen wir uns an Bildern. Das können Bilder sein, die entweder gesellschaftlich und über lange Zeit etabliert sind. Vor allem, wenn man an Depressionen denkt, sind das Bilder wie Depressionen sind unten, ich fühle mich niedergeschlagen, Depressionen sind schwere, ich habe eine große Last auf meinen Schultern, die ich mit mir rumtrage. Ich fühle mich matt, etc. Und das war sehr spannend, sich in diesen Büchern mal vor Augen zu führen, was da so passiert. Und die Bücher, die ich mir angeguckt habe, haben einfach wieder untermauert, dass es einfach eine sehr festgelegte Sprache gibt, wie wir über Depressionen sprechen. Wie gesagt, ne, der Mensch als Objekt, als kaputtes Objekt oder als Maschine, als kaputte Maschine. So, das sind Bilder, die kennen wir alle, wenn wir über unsere eigenen Emotionen sprechen. So. Jetzt kommt noch mit hinzu, und das ist, glaube ich, das Spannende, was bei dem Buch auch rauskam. Caro ist eine junge Eventmanagerin. Und wir wählen Bilder, wenn wir über Emotionen sprechen, beispielsweise, die uns auch teilweise nahe sind. Die sogenannte Idiolektik ist das quasi. Das heißt, wir im Büro beispielsweise sprechen, haben eine gewisse Sprache ausgebildet, die wir verstehen und die nur wir verstehen. Zum Beispiel die Bauarbeitenden bei uns auf der Etage, die würden eine ganz andere Sprache haben. Und genauso ist es mit Caro Hermann aus dem Buch. Sie ist halt Eventmanagerin, deswegen ist der erste Satz in diesem Buch: Eine Depression ist ein fucking Event. Deswegen vergleicht sie die Depression oder baut die Metapher auf, dass ihre Depression sowas ist wie ein schlechter Gig. Und ich habe eine Stelle aus dem Buch mitgebracht, die dieses Metaphernkonzept und dieses, die ganze Sache, wie man darüber spricht und wie es ihr geht in der Depression, dass es ganz gut aufmacht. Also die es einfach nochmal beschreibt. Ich bin ein fleißiger Handwerker. Ja, in dem Buch wird nicht gegendert. Das ist wieder so eine Debatte, die könnte man immer führen. Warum wird in belletristischer Literatur eigentlich so wenig gegendert? Vielleicht kommen wir da später nochmal zu. Ist auf jeden Fall immer auffällig in sämtlichen Büchern. Ich bin ein fleißiger Handwerker. Ich habe viel Zeit, um über mich nachzudenken, um schiefe Bilder zu malen. Metaphern helfen mir, das Chaos in meinem Kopf zu ordnen, die neue Caro zu verstehen. Mein aktuelles Lieblingsbild ist ein Haus. Mein ganzes Leben lang war ich ein eher marodes Gebäude, morsche Holzbalken, schlecht verputzt, Löcher minderwertig ausgebessert, auf den ersten Blick erfolgreich, auf den zweiten auch. Verloren gegangene Dachziegel wurden mit Sperrholzplatten zugenagelt, passt, wackelt und hat Luft. Ich bin eins der ersten beiden Schweinchen, die lieber getanzt und hinterm Stall gesoffen haben, als sich ein sicheres Häuschen zu bauen. Dann kam der böse Wolf und hat gepustet und jetzt bin ich in mir drin obdachlos. Das hat erstmal Nachteile, zum Beispiel viel Dreck da, wo das Sofa stand und es zieht arg und man kann nicht mehr hinterm Stall saufen. Aber ein schönster, wenn sich eine Tür schließt, wird woanders eine neue geöffnet. Manier gibt es auch einen entscheidenden Vorteil. Man muss nochmal von vorn anfangen, das ist gut, denn man kann ein richtiges Fundament gießen, Stahlträger verarbeiten, die Elektrizität diesmal sicher hinter den Wänden verlegen und später vielleicht sogar einen Geschirrspüler kaufen. Ich baue mich selbst wieder auf. Ich mache aus Zitronen Limonade, aus Scheiße Gold und aus Sardellen Oliven. Nahezu manisch hüpfe ich vor meinem inneren Auge um die Trümmer meines Ich-Hauses herum und kreische hysterisch. Mich kriegt ihr nicht. Ich mach mich wieder ganz. Ich werde stärker denn nie sein. Genau, das ist quasi einfach das, wie ihr Weg quasi, ne, wir begleiten sie auch durch die Therapie durch und auch in der Therapie sind Bilder, sind Metaphern ja immer wieder wichtige Marker, auch um zu sehen, okay, wie könnte es einer Person gerade jetzt gehen, wie verändern sich die Bilder mit der Zeit und was noch ganz interessant ist an dem Buch, das Buch ist 2009 erschienen, so eine Zeit, wo man, also zum Beispiel Instagram kam erst 2010 raus, Twitter war zu der Zeit 4 Jahre alt, Facebook, naja, steckte auch auf jeden Fall noch in den Anfangs, in den Kinderschuhen quasi. Und wir haben in den letzten Jahren vor allem über Social Media ja gesehen, wie viel Aktivismus, wie viel Aufklärung in bestimmten Bereichen da stattfinden kann. Psychische Gesundheit ist da auf jeden Fall ein ganz großer Pfeiler gewesen, wo die Social Media Community einfach extrem viel geleistet hat und schnell wichtige Fakten ins Rampenlicht gebracht hat. Das Buch ist also zu einer Zeit erschienen, wo Social Media noch nicht das Social Media war, was wir jetzt kennen. Und dieses Buch liefert auch immer wieder, naja, aufklärerische Abschnitte, wäre vielleicht fast schon ein bisschen übertrieben, aber das Buch macht deutlich, hey, es ist überhaupt nicht schlimm, zur Therapie zu gehen. Hey, ich habe einen Freundeskreis, der unterstützt mich da total drin, was, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt häufig der Fall sein muss. Aber es werden Dinge erklärt, okay, ich kriege jetzt hier was verschrieben. Warum? Was macht das mit mir? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Psychiater und Psychotherapie. All solche Dinge werden in diesem Buch quasi nochmal beschrieben, weil wir Caro Hermann auf eine einjährige Reise mitnehmen. So, ich hatte am Anfang von diesem Gespräch ein bisschen die Angst gehegt, dass ich irgendwie den Faden verlieren könnte, weil ich eben diesen Bogen zur Masterarbeit noch schlagen wollte. Ich hoffe, der Faden ist nicht zu sehr verloren gegangen. Das war die kurze Buchvorstellung.
Zwei Gedanken dazu. Das erste ist, es ist, glaube ich, der längste Monolog von Jan, den ich jemals gehört habe, seitdem wir ihn kennen.
Voll, mega.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, Jan ist bei uns im Büro bekannt als der Schweigsame. Zweiter Gedanke war, das finde ich total schön, dass die Brücke auch zum Podcast natürlich mit Viktoria Müller ist zum Thema Depression. Und das ist ja offensichtlich ein Thema, weil Viktoria als Botschafterin der Deutschen Depressionshilfe war ja auch dein Vorschlag, scheint da ja auch, dass dieses Buch nachhaltigen Eindruck auf dich gemacht hat. Und dritter Gedanke, den ich nicht angekündigt habe, aber ich dachte mir gerade spontan, du machst am Anfang sehr den Jerome, du sehr dozierend. Und dann kam doch, als du gelesen hast, habe ich dann echt Bock auf dieses Buch bekommen, weil ich gedacht habe, wow, ich verstehe endlich, was du da von irgendwelchen Metaphern und Gedönskram erzählst. Und diese klare andere Sprache und das schwierig zu erfassende Thema Depression wird da ja sehr bildlich gemacht. Das ist sehr schön. Aber das waren nur meine Gedanken. Ich weiß nicht, wie ihr das beurteilt.
Also mein Gedanke war, wenn Jan über Bücher spricht, dann ist er total, ne? Also mit seiner Sprachauswahl ist einfach...
Man könnte glauben, er hat Germanistik studiert, ne?
Ja, das wirklich.
War also, ich sage dir jetzt nicht, wie lange ich kein Buch mehr ausgelesen habe.
Das ist ja egal, aber vielleicht liegt es daran, dass wir, vielleicht haben wir immer die falschen Fragen gestellt im Büro. Vielleicht sollten wir ihn mehr über Bücher ausfragen oder mehr über seine...
Wenn der Grinch um 10 Uhr irgendwann nach dem dritten Kaffee aufwacht, kannst du ihn nicht über Bücher fragen.
Ich war auf jeden Fall beeindruckt. Und tatsächlich hat mich jetzt gefragt, was berührt dich denn jetzt noch an dem Buch, außer die Metapher?
Schwierig zu formulieren. Ich sag's mal so, wenn ich mich wissenschaftlich mit Themen in der Germanistik auseinandersetzen musste, dann haben sie immer irgendwas mit psychischer Gesundheit zu tun gehabt. Also für eine Depression gibt's ganz unterschiedliche Gründe. Es gibt eine biologische Erklärung, es gibt eine Sozialisationserklärung etc.
Es gibt ja auch unterschiedliche Formen, wie sich die Depression manifestiert und so weiter.
Genau, absolut. Und das ist einfach so ein komplexes Feld. Es gibt so viele externe oder im Grunde, ne, wenn es ein biologischer Faktor ist, interne Faktoren, die das Ich oder das Sein einer Person so komplett verändern können, wo du... du überlegst, wow, wie kann das gerade sein? Warum, also wie kann dieser Auslöser das bewirken, etc. Und das fand ich immer wieder sehr, sehr interessant. Und der Vorteil an Literatur ist, du findest halt alles irgendwie daran wieder. Du kannst versuchen, Berichte, Erfahrungsberichte als Erklärungsversuche zu nehmen. So, und naja, und ich mag Sarah Kuttner sehr gern. Okay. Die mochte ich schon früher, als sie noch im Fernsehen war. Deswegen habe ich dieses Buch überhaupt gelesen. Aber okay. Grundsätzlich ist das natürlich eine Thematik, die immer wieder und stetig interessant für mich gewesen ist.
Ich habe so einen Gedanken gehabt, aber die Frage muss jetzt nicht unbedingt an Jan gehen, sondern gerne auch in die Runde. Nämlich, also du hast ja davon gesprochen, ne, Jan, dass man für Depressionen immer so bestimmte Metaphern nutzt oder ne, so eine schwere Last irgendwie auf den Schultern oder dass man das so assoziiert mit Tiefe, Abgrund, irgendwie düster, dunkel und so. Und ich habe mich so gefragt, ob es quasi wie einen Appell geben sollte, das sprachlich zu ändern, damit es auch die Bandbreite an Depressionsformen widerspiegeln kann, sodass sich halt auch alle da wieder sehen können sozusagen. Also quasi wie so eine Art Gendern in der Sprache, wenn man über Depressionen redet. Ob das vielleicht insofern irgendwie sinnvoll wäre, da es ja, genau, da man sich vielleicht ja mit dieser düsteren Metapher gebrauchen, also ne, vielleicht sich nicht identifizieren kann so.
Ja, dahinter steckt, dass man mit Sprache auch also eine Krankheit und Krankheitsbild stigmatisieren kann. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass man das positiver besetzt, aber andererseits wissen wir ja auch, Depressionen sind nicht positiv, die sind scheiße. Um das mal ganz knallhart zu sagen, was ich deshalb an diesen Bildern schön finde, ist, dass ich mich da auch wiederfinde, wenn so bestimmte Szenarien erklärt werden. Und das ist sowas, du kannst bestimmte Dinge rational nicht erklären. Und bei einer Depression sind viele Verhaltensweisen, Emotionen rational nicht erklärbar. Und ja, das Bild mag oder viele Bilder mögen dunkel sein, aber eine Depression ist ja einfach mal auch eine dunkle Phase und du bist machtlos, du bist ausgeliefert dir selbst und kannst Dinge nicht erklären und das finde ich eigentlich total schön, wenn man die Möglichkeiten der Sprache nutzt, auch wenn sie so negativ sind, um das anderen Menschen, die das Glück haben, keine Depression zu haben, zu erklären, warum und wie man sich fühlt, weil ich finde, man ist manchmal sehr sprachlos. Zu erklären, wie man sich fühlt, weil man sich ja häufig auch als Mensch, der an Depressionen leidet, selber nicht erklären kann, warum man so handelt. Also das ist ja erst der sehr späte Schritt überhaupt in dem Krankheitsbild, dass er irgendwann dazu kommt, okay, ich habe eine Depression, ich weiß es, ich erkenne das, deshalb habe ich diese Probleme, deshalb handle ich so. Und dann, selbst wenn du das dann erkennst, ist es schwer, dagegen anzugehen, ja, und überhaupt. Und das ist so, wo ich sage, ja, es wäre total schön, wenn die Krankheit generell, wie bei vielen anderen Krankheiten, auch ein gesellschaftlich positiveres Stigma hätte. Aber andererseits, wenn die Bilder, auch wenn sie düster sind, besser erklären, finde ich es gar nicht so schlimm. Und ich finde es auch ein bisschen weird, wenn da so ein Haus, also ich sage jetzt mal, wenn wir das Hausbild übersetzen, also ein Palast entsteht, das ist alles schön und rüber so und man, also es ist halt scheiße, ne? Es ist einfach scheiße.
Aber ich meine, in dem Buch jetzt, also die Metapher, die Jan jetzt vorgelesen hat, für, ne, ich habe halt irgendwie mein Haus nicht ordentlich gebaut und dann kam der böse Wolf und alles liegt in Trümmern, das ist ja auch schon mal was komplett anderes, als was ich jetzt kenne aus der Literatur in Bezug auf Depressionen. Also ich meinte gar nicht, dass man jetzt sagt, super, also das mit positiven Worten belegt, sondern einfach andere Metaphern als die klassischen, ne, die klassischen halt zu finden. Das irgendwie war ja so mein Ansinn.
Also ich muss ganz klar sagen, erstens, Sarah Kuttner ist bei mir jetzt auf der Liste und ich werde mir das Buch kaufen. Danke, Jan, für die Präsentation. Und kleiner Sidekick, bei Aminata Touré wird komplett gegendert. Auch das als positives Beispiel noch meines Beitrags. Ja, ihr Lieben, das war jetzt schon die zweite Vorstellung. Ich würde sagen, Hanna, warte mal, darauf stoßen wir nochmal an. Also, auf uns läuft euer Jans Jut, ihr Lieben. Wir trinken jetzt noch Sektchen, Bierchen und Weinchen. Stößchen.
Stößchen.
Dann Hanna, wir konnten auch nichts anderes als Rotwein trinken nach unserer erfolgreichen ersten Literaturfolge, ne? Also es geht gar nicht.
Stimmt.
Ja, und damit beenden wir den ersten Teil unseres Buchmesse-Literatur-Specials von Traditionell Unkonventionell, der Diversity-Podcast. Dieses literarische Power-Quartett wird sich jetzt natürlich noch mit zwei weiteren Büchern auseinandersetzen, aber das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von Traditionell Unkonventionell Extra, euer Lieblings-Diversity- und Literatur-Podcast mit diesen wunderbaren Expertinnen. Also nicht einfach abschalten, sondern direkt beim nächsten Mal wieder einschalten und gespannt sein auf die Bücher, die euch Hanna und Doro vorstellen.
Tschüss.
Traditionell. Weiß nicht. Unkonventionell. Der Diversity-Podcast.
Das Buchmesse extra.